Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in Graubünden. Wunschliste, was Graubünden mit dem Geld aus der ÖV-Initiative machen würde, wenn es denn überhaupt einmal so weit kommt. Auf Eis gelegt. Der Churer Gemeinderat will im Moment nicht weitermachen mit der Sportanlage in der Oberenau. Die Stadt ist enttäuscht, im Volk sind die Meinungen gespalten. Und aufs Bänkli sitzen und lesen. Wir berichten über eine sogenannte Lesebank. Das Wetter, es hat einen Haufen Wolken morgen. Wegen dem Föhn regnet es aber kaum in Graubünden. Am Mikrofon Zara Hauschild. Die ÖV-Initiative, die heute in Bern eingereicht worden ist, könnte Auswirkungen auch für Graubünden haben. Das heisst es heute bei der Bündner Sektion der Gewerkschaft SEV und beim VCS Graubünden. Die Initiative verlangt, dass weniger Geld in die Strassen fließt und dass es pro Jahr 800 Millionen Franken mehr für den öffentlichen Verkehr gibt. Der Stefan Grass vom VCS Graubünden erklärt es so.
Also bei der jetzigen Diskussion um Finanzierung von Infrastruktur auf der ÖV-Seite ist eigentlich schon knapp Geld für die grossen Städte und Agglomerationen. Und ehrlich, in der Fläche für die Ostschweiz und Graubünden ist schon relativ wenig Geld rum, für die dringend nötigen Sachen, die bei uns nötig sind. Und jetzt dank der Initiative kommt eine zusätzliche Finanzierung dazu von 800 Millionen im Jahr, die je nach Glück und Situation dann auch möglich ist, dass das eine oder das andere auch für Graubünden unterstützt wird.
Der VCS Graubünden möchte das Geld unter anderem einsetzen, um den Halbstundentakt auf der RHB-Linie einzuführen. Und auch der Regierungsrat Stefan Engler hätte eine Wunschliste. Das zeigt der Beitrag von der Lea Führer.
Wie viel von diesen 800 Millionen Franken pro Jahr denn tatsächlich der Kanton Graubünden überkommt, ist noch offen. Wie das Geld aber eingesetzt wird, ist jetzt schon klar. Der Zustupf würde an Schienenverkehr gehen, sagt der zuständige Regierungsrat Stefan Engler.
Wir haben sehr viele Kunstbauten, die ins Alter gekommen sind, die man muss wieder an Schur bringen. Es geht in erster Linie um Sicherheit. Ich denke jetzt auch an die Totalsanierung und Erneuerung von einem Albula-Tunnel, wo bei weitem nicht finanzierbar ist mit der ordentlichen Jahrestranche, die für die Eisenbahninfrastruktur zur Verfügung steht.
Der Kanton St. Gallen hält sich zurück mit Wünschen. Ein zusätzliches Projekt wird der Leiter vom St. Gallen Amt für öffentlichen Verkehr, der Andreas Bignock, noch gar nicht denken.
Die grösste Priorität hat aber die Umsetzung der bereits beschlossenen Projekte, die der Bund teilweise nicht mithalten kann mit einer zeitgerechten Finanzierung. Uns scheint es wichtiger, diese Projekte jetzt zeitgerecht zu finanzieren, wie lange zusätzliche Wunschlisten auch noch zu finanzieren können.
Die Verlierer der Initiative wären die Strassenprojekte. Da müssten Abstriche gemacht werden. Der St. Galler Regierungsrat Willi Haag will sich aber auf den KS rauslassen. Für ihn ist das Ganze noch viel zu weit weg.
Ich weiss gar nicht, wie stark das denn das würde, der Kanton St. Gallen und unsere eigene Strassenkasse dürfen.
Und darum wird er sich erst den Gedanken zu nötigen Sparmassnahmen machen, wenn es auch tatsächlich so weit ist. Die Initiative ist erst heute eingereicht worden und muss zuerst noch für gültig erklärt werden.
Es gibt vorläufig keine neue Sportanlage in Chur. Das 48-Millionen-Projekt auf der Oberenau soll auf Eis gelegt werden. Das schreibt heute Südostschweiz und die Parteien bestätigen auf Anfrage, dass sie erst weitermachen wollen, wenn die Stadt ihre Finanzen wieder im Griff hat. Gar nicht einverstanden mit dieser Strategie ist der Stadtrat. Er hätte eine Kommission einsetzen wollen, die das Projekt vertieft und vorwärts treibt. Die Idee wird der Gemeinderat Chur an seiner Sitzung vom nächsten Donnerstag aber wahrscheinlich begraben. Was bedeutet das genau und wie enttäuscht ist der Stadtpräsident Christian Bohner? Ich habe vor der Sendung mit ihm geredet.
Wir finden es einfach ehrlich schade, dass man das jetzt nicht weiterverfolgen will. Und der Grund ist relativ einfach. Wir beantragen ja, dass sich eine Vorberatungskommission mit dem Thema befassen soll. Es ist ein sehr umfangreiches Thema. Auch schon die Botschaft hat 70 Seiten, es hat einen Haufen Unterlagen. Und wenn sich jetzt eine Kommission damit würde befassen, heisst das ja noch nicht, dass man Ja sagt oder Nein, aber man könnte einen Haufen Fragen noch vertieft abklären und könnte dann nachher, wenn man es abklärt hat, dann immer noch entscheiden, legt man es auf die Eis oder nicht. Aber die Fragen müssen mal geklärt werden.
für viele Leute sicher unverständlich gewesen. In letzter Zeit ist die Kommunikationsstrategie von Ihnen, von der Stadt. Sie haben lange gesagt, so ein Projekt müsse möglich sein ohne eine Steuererhöhung. Sonst würde das Volk sowieso gerade Nein dazu sagen. Kürzlich dann plötzlich haben sie die Meinung geändert. Der Stadtrat hat gefunden, es brauche doch eine befristete Steuererhöhung, um das Projekt zu realisieren. Der Sinneswandel, haben Sie sich da vielleicht nicht auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten?
Ja gut, das können alle anschauen, wie es wenn. Es ist so gewesen, das stimmt. Die haben gesagt, man sollte keine Steuererhöhung machen. Wir haben auch in unserem Leitbild der Stadtrat gesagt, unser Ziel ist, der Steuerfuss in der Stadt Chur auf den 90% belassen. Und jetzt, wo wir einfach Detailzahlen kennt haben und wo wir das Ganze nochmal angeschaut haben, haben wir gesagt, es wäre unehrlich, wenn wir jetzt kommen und sagen dem Volk, wir wollen einen Kredit von 48 Millionen und so tun, wie wenn man das einfach könnte zahlen. Und nachher vielleicht ein Jahr, zwei später kommen und sagen, ja, jetzt haben wir kein Geld, wir müssen eine Steuererhöhung machen. Wir sind zum Schluss gekommen, es ist ehrlicher, wenn wir jetzt Karten auf den Tisch legen und sagen, wir wollen 20 Millionen von den Kosten, die es gibt, wenn wir über eine Steuererhöhung maximal 6 Jahre bezahlen, oder? Das ist von uns aus gesehen ehrlicher. Die Situation hat sich geändert.
Voraussichtlich jetzt, eben am Donnerstag, werden Sie vom Gemeinderat zurückgepfiffen werden. Die Parteien werden argumentieren, dass einfach im Moment der falsche Zeitpunkt ist für das Projekt. Sie werden wohl auch sagen, dass jetzt die Stadt zuerst ihre desolate Finanzlage in den Griff kriegen muss. Sie werden wahrscheinlich auch sagen, das Projekt wäre zum jetzigen Zeitpunkt chancenlos vor dem Volk. Was heisst denn das jetzt für Sie faktisch? Ist das Projekt, ist die Sportstätte in der Oberen Au jetzt denn gestorben?
Das hofft der Stadtrat natürlich nicht, weil da geht es um ein Projekt für die nächsten Generationen. Also wenn wir daran denken, die jetzige Sportanlage ist anfangs der 70er Jahre gebaut worden und jetzt geht es um eine Erweiterung und Ergänzung, die wieder für die nächsten 20 bis 40 Jahre soll verheben. Und man muss jetzt einfach aufpassen, dass man nicht aus einer Situation, die wirklich nicht erfreulich ist, und das muss man so zugeben, jetzt einfach alles auf die Eis legt und sagt, das macht man nicht. Uns geht es jetzt nicht um ein grundsätzliches Ja oder Nein, sondern darum haben wir auch beantragt, eine Vorberatungskommission einzusetzen, die sich mit diesen Fragen im Detail soll befassen soll. Das Projekt überhaupt einmal anfangen zu studieren, also beispielsweise auch die Frage klären, ist das Betreibermodell, das der Stadtrat vorschlägt, ist das sinnvoll oder nicht? Und diese Aufgabe könnte man jetzt erledigen, parallel zu dieser Aufgabe- und Leistungsüberprüfung. Und dann kann man immer noch entscheiden, jetzt tun wir es noch zurückgeben, weil wir Chancen vor dem Volk als gering erachtet. Wenn man jetzt keine Kommission einsetzt, dann verliert man einfach wieder Zeit. Das Ganze wird effektiv auf die Eis gleiten, muss dann wieder neu aufgetaut werden. Und das findet der Stadtrat schade, wenn das so ist. Aber der Gemeinderat ist natürlich frei, was er beschließt.
Wie schlimm ist das für Sie persönlich? Was bedeutet das, wenn sie jetzt auf Eis gelegt wird? Wie schlimm ist das für Sie persönlich?
Ja, das ist für mich persönlich überhaupt nicht schlimm. Das mag man glauben oder nicht. Ich persönlich bin einer, der die Sportanlage der Runde praktisch nicht braucht. Ich mache einen anderen Sport und brauche keine öffentlichen Anlagen. Also für mich braucht es das nicht. Ich bin einfach überzeugt, dass das etwas ist, was die Stadt weiterbringt, etwas, was für die Attraktivität von dieser Stadt, und zwar nicht nur für die, die hier wohnen, sondern auch regional und sogar in der ganzen Ostschweiz, würde ich ganz stark heben, weil auch die Marktstudie, die wir machen lassen haben, hat gesagt, das Projekt ist in dem Sinne ein einmaliges Projekt und hat man in dieser Zusammensetzung und Konzentration an einem Ort weiterum nicht. Und das wäre einfach schade, wenn man da jetzt schon relativ früh sagt, das wollen wir nicht. Das wäre schade.
Der Stadtpräsident Christian Bohner zu den 48 Millionen Franken schweren Sportanlage, die auf der Oberen Au geplant ist. Und was sagt das Volk? Was sagen die Leute, wenn das Projekt jetzt zurück in die Schublade verschwindet? Wir haben auf der Churer Strasse ein bisschen umgefragt.
Ja, das ist einmal mehr typisch der Chur. Ein grosser Ballon laufen lassen, dann merkt man, zu wenig Helium drin ist und dann steigt er halt nicht. Das ist ein Projekt, das man schon 10 oder 15 Jahre vorher machen musste. Einmal mehr, die es durchführen wollen und Geld hatten, hätte man nicht wollen, weil einfach wieder persönliche Sachen im Spiel sind, denen halt die wirtschaftlichen und dass es die Jugend auch effektiv Sportstätten kriegt, die es verdient haben.
Ich kann es nicht recht sagen. Es sind ja 5%, die mit den Steuern aufgehen, und das finde ich nicht so gut, weil sie jetzt schon relativ hoch sind.
Ich finde es schade, dass es nicht gebaut wird, weil wenn man es verschiebt, dann kostet das nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld. Man sollte das durchboxen, so wie man am Anfang gesagt hat. Stadtpräsident Bohner hat einmal gesagt, die GESAG wird ohne Steuererhöhung vor das Volk gebracht und wir können die auch bauen. So. Das ist der einzige Fehler, den er gemacht hat. Dass er jetzt im Nachhinein gekommen ist und gesagt, es braucht 5% Steuererhöhung auf 6 Jahre hin. Schade. Ich glaube, es scheitert an dem. Das dreht das Volk nicht.
Ja, ich habe das Gefühl, solange die Finanzen in der Stadt noch nicht im Lot sind, finde ich es eigentlich in der Ordnung, dass man so Zeug zurückstellt, weil das ist ja nicht nur Peanuts, es sind ja einige Franken, die ausgegeben werden. Und von dem her finde ich es eigentlich okay.
Es ist verständlich, dass man das im Moment zurückstellt, wenn man eine grosse Leistungsüberprüfung macht. Dass es dann schwierig ist zu erklären, warum man nicht so viel Geld investieren will, das kann ich nachvollziehen.
Ich glaube, für so ein Projekt, das derart zukunftsgerichtet ist, muss einfach Geld vorhanden sein. Das ist ja eine Investition, das sind nicht Konsumausgaben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die draussen, die obere Au, ist ja schon ein Sportzentrum, dass man dann dort praktisch daneben noch ein anderes Sportzentrum muss bauen muss. Das ist natürlich ein riesen Kostenpunkt. Und die Stadt selber, glaube ich, hat nicht so wahnsinnig viel Geld.
Stimmen aus der Churer Strasse. Jetzt ist der Ball beim Gemeinderat in Chur. Der entscheidet am Donnerstag, ob er das Projekt definitiv auf Eis legt oder dann eben doch nicht. Ein Baum, ein Bänkli, eine idyllische Aussicht und dazu noch ein gutes Buch lesen. Eins dann erst noch, wo man nicht einmal selber mitschleppen muss. Das gibt es zum Beispiel in Prättigau. Zwischen Klosters und Davos hat es gerade 4 sogenannte Lesebänke. Ein Angebot für Wanderer, Leseratten und sonstige Spaziergängerinnen. Das zeigt der Beitrag von der Diana Jörg.
Während sie Koffer und Tasche im Flur abstellte, floh wie üblich allerlei kleines Getier, das sich vor Kälte und Nässe Schutz suchend durch Spalten und Risse in den Flur gedrängt hatte, erschreckt in alle Richtungen und verschwand unter der Scheuerleiste und dem rotbraunen, aufgerollten Kokosläufer als.
Der junge Mann läuft viel am Fluss Langguard nach, vom Zentrum von Klosters Richtung Mombiel. Dort steht sie, seine Lesebank. Daneben der verschliessbare Kiste mit etwa 20 verschiedenen Büchern drin. Der junge Spaziergänger hat es gerne, wenn er dort kann, ein Bäuschen einlegen kann.
Die Idee finde ich sehr gut. Jetzt, gerade wenn man mit dem Hund unterwegs ist, kann man mal ein bisschen lesen und das nächste Mal weiterlesen. Oder man sitzt da. Das ist eigentlich noch gut. Man ist in der Natur draußen und der Hund spielt in dieser Zeit vielleicht mit einem anderen Hund. Oder das ist noch gut.
Auch die Schülerin, die mit der Kollegin unterwegs ist, nützt die Lesebank.
Mit der Kollegin sind wir mit dem Hund gelaufen. Nachher haben wir dort geschaut, die Bücher angeschaut.
Und hast du eins gelesen?
Also ja, wir haben die Spickel mal ein bisschen durchgelesen.
Kurzgeschichten, Comics, verschiedene Hefte, englischsprachige Bücher und neuerdings auch ein Buch in holländischer Sprache findet man in der Box bei der Lesebank, gerade neben dem Fluss. Und der kleine Bub, der gerade mit seiner Schwester und der Grossmama vorbeikommt, entdeckt noch ein lustiges Kinderbuch.
Kinderverwirrbuch.
Seine Grossmama ist begeistert. Nicht nur, weil der Kleine schon so gut kann lesen. Darum läuft sie mit ihren beiden kleinen Enkel jeden Tag an dieser Lesebank vorbei.
Und dann haben sie mich eben gestern gefragt, ob sie hier auch dürfen, das Büchli lesen dürfen. Dann haben wir es nicht aufgebracht und haben nicht kaputt machen, weil das letzte Mal war es eben kaputt gewesen. Und dann haben die Kinder gefunden, das ist ja schlimm, wenn Leute das kaputt machen. Und wir sind begeistert, dass es das überall hat. Und ich habe schon ganz viele Leute gesehen, die hier gesessen sind und Bücher gelesen haben. Und ich bin also auch schon hier gesessen und habe gelesen.
3 weitere Lesebänke sind auf das Gebiet von der Gemeinde Klosters verteilt. Und auch die Feriengäste in Davos können auf den 4 Lesebänken nach dem Wandern eine spannende Geschichte lesen. Man muss aber nicht zuerst auf der Wanderung gewesen sein, um das Angebot zu geniessen.
Mir denkt das etwas total Tolles, weil an einem schönen Platz hocken, entspannt sein und dazu noch ein gutes Buch lesen, das ist doch etwas vom Herrlichsten, was man machen kann, so nach dem Arbeiten am Abend.
Viele Bücher in der Kiste von der Lesebank sind züttig mit Kurzgeschichten. Wie das, wo der junge Mann mit dem Hund als letztes gelesen hat.
Das war von Martin Sutter, das war Business Class, glaube ich. Ist das. Und das ist eine gute Kurzgeschichte, ich habe 2 gelesen und dann nachher das nächste Mal den Rest vom Buch.
Cornelia Maruck von der Bibliothek Klosters war am Anfang überrascht, dass die Kurzgeschichten so gut ankommen.
Das ist auch noch spannend. Also in der Bibliothek machen wir die Erfahrung, dass die Leute nicht so gerne Kurzgeschichten mitnehmen. Und da ist es gerade das Gegenteil. Und da können wir, also ich finde es noch schön, wir können die Kurzgeschichten, Bücher, die Sammlung, die wir in der Bibliothek nicht so an den Mann und an die Frau bringen können, können wir da dann brauchen.
Die Bücher in der Kiste werden regelmässig ausgewechselt. Zum einen natürlich, damit die vielen Leser auf der Lesebank nicht immer vor dem gleichen Buch sitzen. Und zum anderen, weil man so auch die Leute in die Bibliothek locken will.
Das ist auch ein Hintergedanke, ja. Also, dass die Leute vielleicht auch einmal in die Bibliothek kommen, wenn sie vorher auch noch nie waren. Nur wir hatten auch schon Leute, die gekommen sind und gesagt haben, die haben das gesehen, der Bücherkiste, dass da eine Bibliothek hat.
In dieser Bücherkiste hat es nicht nur Bücher, es wird auch das Projekt Lesebank genau beschrieben. Es steht zum Beispiel auch, dass man sich ein Buch einmal ausleihen darf. Man sollte es dann einfach wieder zurück in die Box legen, wenn man es fertig gelesen hat. Und dann findet man in der Bücherkiste auch ein Notizbuch. Das ist für Kommentare und Bemerkungen zu der Lesebank.
Eine kleine Wanderpause mit spannender Lektüre in einer traumhaften Gegend. Was will das Herz noch mehr? Danke für die Idee mit der Lesebank. Einen schönen Sommer und viel Erfolg mit dieser grandiosen Idee. Jojo aus Deutschland. Dann ist ein Kind da. Mir hatte das Geolino sehr gefallen. Vielen Dank, Fabienne. Und da steht auch, also jemand, der ganz begeistert ist und unten dran steht noch, nächstes Mal bringen wir ein paar Bücherspenden mit.
Und spätestens dann, wenn die Leute auch ihre privaten Bücher in die Box hineinlegen, dann müssen die literarischen Schatzkisten vergrössert werden.
Diana Jörg ist auf der Lesebank in Klosters gesessen. Solche Bänke gibt es übrigens auch in Davos oder zum Beispiel in Arosa. Regionaljournal auf dem Eis, jetzt war es 10 vor 6 gewesen. 5 von den 6 Bundesratskandidaten sitzen in Bern im eidgenössischen Parlament. Nur die FDP-Politikerin Karin Keller-Sutter fällt hier aus dem Rahmen. Als St. Galler Regierungsrätin hat sie bis jetzt nicht viel mitmischen können im Bundesbern. Für einen Haufen Politiker ist sie darum auch die grosse Unbekannte im Bundesratswahlkampf. Kommt dazu, dass sie vielen Medien auch nicht den gleichen Stellenwert wie ihre parlamentarischen Mitstreiter hat. All das muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein. Yves Baumann.
Karin Keller-Sutter hat nämlich gerade ein paar Vorgängerinnen, die die gleiche Ausgangslage wie sie hatten, dann aber trotzdem als Bundesrätin gewählt worden sind. Die ehemalige Ruth Metzler oder die beiden aktuellen Micheline Galmiret und Evelyn Wittmann-Schlumpf, sie alle sind vorher nicht im eidgenössischen Parlament gewesen und dann trotzdem Bundesrätin geworden. Und darum hat Karin Keller-Sutter aus Sicht vom Politolog Hans Hirter von der Uni Bern auch genau die gleichen Chancen wie alle anderen Kandidaten.
Es hat einen gewissen Vorteil, wenn man im Parlament ist und dort bekannt ist, aber andererseits gute Regierungsrätinnen und Regierungsräte haben absolute, würde ich sagen, gleichwertige Chancen. Also gibt es überhaupt keinen Grund, zu sagen, die wird ohnehin nicht gewählt, weil sie Aussenseiterin ist.
Dass Karin Keller-Sutter keinen festen Platz hat im Parlament Bern, das hat für sie vor allem einen Nachteil. Lobbying ist für sie weniger gut möglich. Sie ist darauf angewiesen, dass andere Parlamentarier für sie Werbung machen. Oder Karin Keller-Sutter bekommt Aufmerksamkeit von außen, also über die Medien, sagt der Publizistikwissenschaftler Manuel Puppis von der Uni Zürich.
Von daher ist Medienberichterstattung für sie sicher auch wichtig, während die anderen Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundesrat halt selber schon Parlamentarier sind und in Bern bekannt sind. Andererseits ist Karin Keller-Sutter in der Vergangenheit immer wieder in den Medien gewesen, sei das in der Arena, sei das Interviews gewesen und hat halt durch ihre Ausländer- und Asylpolitik durchaus auch ausserhalb der Kantonsgrenze von St. Gallen Bekanntheit erlangt.
Ein gewisser medialer Bekanntheitsgrad hat die Ostschweizer Kandidatin also schon. Viel mehr brauche ich auch nicht, meint der Politologe Silvano Möckli von der Uni St. Gallen. Zu viel in den Medien, das könne ich durchaus auch hinten rausschlagen.
So eine Art Bumerang oder Mitleidseffekt, dass wie Leute in der Ostschweiz, auch Mitglied vom Parlament, nicht gut finden, dass Karin Keller-Sutter geschnitten wird von den Medien und sie dann erst recht wählen.
Dem Argument pflichtet auch Manuel Puppis bei. Andere Bundesratskandidaten haben da den Bogen von der medialen Öffentlichkeit schon fast ein bisschen überspannt.
Es ist ja auch so, dass bei der Simonetta Sommaruga teilweise sogar schon spekuliert wird, dass sie zu populär ist und stark von den Medien gepusht wird und dass es auch Parlamentarier gibt, die das gar nicht gern sehen, wenn jemand so raussticht.
Wahrscheinlich ist da die gute schweizerische Bescheidenheit zusammen mit ein bisschen Vitamin B im Parlament das, was schlussendlich erfolgsversprechend ist.
Dave Baumann hat berichtet. 3:06 auf DRS1, Sie hören das Regionaljournal Graubünden. Jetzt zu Sabine Balmer und zum Wetter von morgen.
Heute Abend tut es überall zu. In der Nacht kann es auch schon mal kurz regnen. Morgen bleibt es dann mehrheitlich bewölkt. Von der Surselva über das Walsertal bis ins Waldgebiet und auch im Misox regnet es häufig, im Oberengadin und Buschlaf nur ab und zu. Vom Unterengadin über die Region Davos und Arosa bis in die Herrschaft ist es föhnig, darum hier nur selten nass. Zwischen je kann es sogar kurz aufreissen. Die Temperaturen steigen zu Chur von 13 Grad am Morgen auf etwa 20 Grad, zu Thusis und zu Zernetz wird es 18 Grad. Am Mittwoch geht dann der Föhn zu Ende und es kommt überall kräftig regnen. Dazu ist es kühl mit höchstens 17 Grad.
Und hier noch Meldungen aus dieser Sendung. Es gibt vorläufig wohl keine neue grosse Sportanlage in Chur. Das 48-Millionen-Projekt auf der Oberen Au soll auf Eis gelegt werden. Die Parteien bestätigen auf Anfrage, dass sie das Projekt erst vorwärts treiben wollen, wenn die Stadt ihre Finanzen wieder im Griff hat. Die Stadt will das Projekt nicht in die Schublade verschwinden lassen, sondern eine Kommission einsetzen, die die Pläne vertieft und offene Fragen klärt. Definitiv entscheiden muss der Churer Gemeinderat am nächsten Donnerstag. Die ÖV-Initiative, die heute in Bern eingereicht worden ist, könnte auch Auswirkungen für Graubünden haben. Das heisst bei der Bündner Sektion der Gewerkschaft SEV und beim VCS Graubünden. Ein Teil der rund 800 Millionen Franken, die die Initiative für den Schienenverkehr fordert, könnte man laut dem Präsidenten vom VCS Graubünden und dem Regierungsrat Stefan Engler für den Ausbau des Schienennetzes oder für den neuen Albula-Tunnel einsetzen. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. All unsere Beiträge und die ganzen Sendungen, die finden Sie auch im Internet. Dort einfach drs.ch oder auch regionaljournal.ch anklicken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.